Also, kriegen wir das irgendwie positioniert? Müssen wir den rechten Rand dann anders machen, weil ich glaube. So, dann möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Benedikt Spranger. Ich bin Programmierer in einem kleinen Ingenieurbüro, momentan noch in Hildesheim, ab dem 3. dann am Bodensee. Und ich beschäftige mich hauptsächlich halt eben mit Programmierung, halt eben im Linux-Kernel und arbeite halt eben an einer Echtzeiterweiterung des Linux-Kernels halt eben mit. Mein Vortrag ist überschrieben mit Libertos, Echtzeit mit nur einem Kernel. Ich möchte hier aber etwas weiter ausholen. Ich möchte gerne halt eben eine kurze Einführung oder weniger kurze Einführung in die Echtzeitwelt geben. Anfangen halt eben mit der Definition, was ist das überhaupt, warum ist das interessant. Dann mit Strategien, wie man eben Echtzeitproblematiken lösen kann. Dafür habe ich eben ein entsprechendes Beispiel, also das berühmt-berüchtigte Hospital St. Faustus, an dem dann entsprechende Echtzeitproblematiken halt eben deutlich gemacht werden. Dann möchte ich gerne zum Linux-Kernel halt eben überschwenken, kurz RTI, ADEOS, RTI Fusion und dann zum Schluss halt eben Libertos halt eben kurz anreißen und vorstellen. Fangen wir an mit der Definition von Echtzeit. Echtzeit im Sinne dieses Vortrages ist, eine Aufgabe muss bis zu einem spätestmöglichen Zeitpunkt abgearbeitet sein. Was passiert, wenn man das nicht berücksichtigt, sieht man in dem Bild ganz schön, das ist die Mission Genesis. Es arbeiten 5 Jahre lang Leute halt eben an so einer Mission oder über 5 Jahre und am Schluss geht der Fallschirm nicht auf, man versucht das Ganze mit dem Hubschrauber einzufangen. Und wenn man es dann nicht fängt, dann landet es halt eben im Wüstenboden. Und zu dem Zeitpunkt war dann halt eben nicht klar, ob halt eben überhaupt die Mission halt eben in den Sand gesetzt war, im wahrsten Sinne des Wortes, oder eben nicht. Anscheinend scheint man da halt aber doch noch ein bisschen Erfolg gehabt zu haben, dass man den Sonnenwind, den man einfangen wollte, halt eben dann doch bekommen hat. Welche Strategien habe ich, Echtzeitproblematiken zu lösen? Die eine Strategie ist, also das ist, denke ich mir mal, auch die älteste, Echtzeitproblematiken in Hardware abzubilden. Eine zweite Strategie ist ein Dual-Kernel-Ansatz und halt eben eine gleichberechtigte Strategie, die hauptsächlich halt eben in Echtzeitbetriebssystemen angewendet worden ist, ist eben die Echtzeit im Kernel halt eben abzuhandeln. Kommen wir zu dem schon angedeuteten Beispiel, dem Hospital St. Faustus. Also in unserem Hospital haben wir halt eben 3 OPs, eine HNO, eine Intensiv, eine Innere, die Chirurgie, und unten eben dein Zentrallabor, die Patho und den Hol- und Bringedienst. Exerzieren wir mal die Echtzeitanforderungen in einem solchen Krankenhaus halt eben am Beispiel eines Patienten halt eben durch. Wir haben hier also so einen Patienten, 25, männlich, nach ICD-10 mit der Diagnose S02.7, das ist ein multiples Schädel-Hirn-Trauma. Der klassische Motorradfahrer halt. Dieser Patient kommt halt eben in der Chirurgie, halt eben in der Notfallannahme an und muss jetzt halt eben unter Echtzeitanforderungen, nämlich so schnell wie möglich, halt eben in den OP gebracht werden, der frei ist. Wenn der OP nicht frei wäre, hätte man den Patienten halt eben irgendwohin verlegen müssen oder aber, wenn einer frei ist, der auch bereit ist, der eben muss man ihn versuchen, möglichst schnell in diesen OP zu bekommen. Das ist also hier oben. Gelingt die Operation dann, möchte man natürlich diesen OP halt eben schnellstmöglich wieder frei bekommen. Das heißt also, man wird diesen Patienten unter Echtzeitanforderungen auf die Intensivstation verlegen. Unser Patient hat leider Gottes wenig Glück und verstirbt auf der Intensivstation. Er hat aber einen Organspendeausweis dabei. Folglich wird man ihn halt eben von der Intensiv nicht direkt in die Pato bringen, sondern gleich wieder in einen frei werdenden OP. Hier ist halt eben auch eine Echtzeitanforderung, denn Organe, die man transplantieren will, haben eben nur eine begrenzte Dauer. Das heißt also, ich versuche halt eben den Patienten so lange halt eben praktisch am Leben zu erhalten oder eben zu versorgen, bis eben ein OP frei wird, ich den dann auch wieder halt eben mit entsprechenden Echtzeitanforderungen wieder in diesen OP schieben kann. Im OP werde ich dann halt eben als allererstes halt eben Proben entnehmen, diese auch wieder unter Echtzeitanforderungen in das Zentrallabor bringen, die Ergebnisse dementsprechend zurückübermitteln, die Organe dann halt eben vom Hol- und Bringedienst halt eben weltweit oder quer durch Europa halt eben verteilen lassen und dann halt eben den OP freimachen und den Patienten halt eben in die Pathologie verbringen. Wie sähe eine Hardwarelösung in einem solchen Fall aus? Als erstes wir werden sämtliche OPs halt mit der dicken blauen Linie dargestellt, halt eben mit einem Luftpostsystem verbringen. Luftpost deshalb, weil ich halt eben Schnitte und Proben halt eben entsprechend transportieren muss. Also Fax oder so reicht halt eben an der Stelle nicht, sondern ich muss halt eben Gewebeproben entsprechend hin und her befördern können. Als zweites werden wir jedem, das ist in der Mitte dargestellt, halt und zurück. Das ist in der Mitte dargestellt, werden wir jeden OP halt eben mit einem Fahrstuhl versorgen, um den Patienten halt eben aus dem OP und in den OP halt eben entsprechend bringen können. Des Weiteren werden wir in jeder Station halt eben einen Zivi deponieren, der halt eben nichts weiteres tut, als halt eben für Eventualitäten da zu sein, um dann halt eben deinen Patienten von A nach B zu verbringen. Im realen Leben sieht das dann so aus. Das ist halt eben hier eine Steuerkarte, halt eben die in der Industrie halt eben eingesetzt wird. Diese Steuerkarte hat diverse Ein- und Ausgänge und wenn man sich vorstellt, also auf dieser Karte sind ein PXA mit 400 MHz, diverse Mikrocontroller, da ist die Netzwerkkarte ist halt eben auch entsprechend angebunden. Das heißt also, alle Eventualitäten, die halt eben von außen an diese Karte herankommen können, werden halt eben wirklich in einer Hardwarelösung halt eben bearbeitet. Und der PC, also wenn man sich überlegt, man steckt das Ganze dann halt eben in so einen Gigahertz-PC oder das ist so, der sammelt dann nachher halt eben nur noch Daten ein. Also sämtliche Echtzeitproblematik ist bei so einer Steuerkarte halt eben wirklich in Hardware realisiert, was solche Karten natürlich dann halt eben auch nicht gerade preiswert macht. An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Exkurs machen, und zwar einen Exkurs in die Mikrocontroller-Welt. Also so an Mikrocontrollern gängigerweise kennt man halt eben 8051, C167, 68HC08 oder eben so ATmega. Also alles das, was irgendwie klein und 8-bittig und 16-bittig ist. Das Ganze hat man halt eben auch weitergetrieben, halt eben beispielsweise halt eben auch in Steuerungen mit einem 486er ohne Betriebssystem. Also da haben Leute wirklich Steuerungen gebaut mit 486er drin, entsprechend hoch, die dann ohne Betriebssystem laufen, die halt eben klassisch wie ein Mikrocontroller halt eben programmiert werden. Und hier das Beispiel, das ist eben so ein 8051, ein 8-Bitter. Kommen wir halt eben dahin, was steckt eigentlich dahinter, warum hat man das Ganze gemacht. Also ein Haupteinsatzgebiet, halt eben dieser Echtzeitgebiet oder ein Hauptanwendungsbereich, in dem ich dann halt eben auch arbeite, sind speicherprogrammierbare Steuerungen, SPSen. Was zeichnet diese aus? Also bei einer SPS hat man, wie man hier in dem Bild ganz schön eigentlich sehen kann, eigentlich immer Folgendes. Man hat eben einen ganzen Satz Eingänge, man hat einen ganzen Satz Ausgänge. Die Eingänge werden gelesen, damit wird ein Prozessabbild der Eingänge praktisch erzeugt. Dann läuft ein SPS-Programm ab, also ich reagiere auf entsprechende Eingänge, prozessiere die, gucke dann, was ich tun muss, bearbeite dann das Prozessabbild der Ausgänge in diesem Fall und am Ende, wenn mein Programm abgelaufen ist, setze ich halt eben die Ausgänge. Und dann lege ich mich wieder schlafen, bis der Timer das nächste Mal aufschlägt. In diesem Fall, und das ist da wichtig, also neben der zyklischen Struktur, habe ich klassisch eigentlich nur einen Timer-Interrupt. Also ich habe in dem ganzen System halt eben keine Interrupt-Steuerung, sondern ich habe wirklich nur den Timer-Interrupt, der halt eben zyklisch dann arbeitet. Des Weiteren habe ich halt eben im Prinzip eine lineare Abarbeitung halt eben meiner Programme. Das heißt, ich habe auch kein Multitasking oder so, das irgendwie stören kann. Und im klassischen Fall halt eben praktisch alle meine Programme laufen halt eben in der Interrupt-Service-Routine ab, nämlich meiner Timer-Interrupt-Service-Routine. Übertragen wir das halt eben auf unser Hospital. Also wir müssen gerade sparen, also das heißt, so viele Zivis sind halt eben teuer und Fahrstuhl und Luftpost kriegen wir auch nicht. Setzen wir halt eben zwei Zivis ein, die nach unterschiedlichen Strategien halt eben versuchen, die Echtzeitanforderungen halt wahrzunehmen. Der eine, Chris Runner, hochmotiviert, schnell und hört auf seinen Chef. Der andere, Joe Cool, ist auch hochmotiviert, schnell und flirtet gerne mit der Schwester Susi aus der Inneren. Ist halt da. Beide, wir haben in diesem Fall halt eben auch noch keinen Interrupt-Betrieb, fragen, bevor sie halt eben irgendeine Tätigkeit halt eben wechseln, bei allen Stationen nach, liegt irgendein Event vor, beziehungsweise fragen halt eben nach, was soll ich als nächstes tun, eben in ihrer Arbeitsliste. Das heißt so, hier dargestellt, die melden sich halt eben überall. Beim Dual-Kernel-Ansatz passiert jetzt Folgendes. Chris, sollte halt eben dein Echtzeit-Event halt eben stattfinden, wetzt der sofort los, bringt in diesem Fall beispielsweise den Patienten halt eben aus der Chirurgie, guckt halt eben oben, wenn er im OP angekommen ist, nach, fragt nach, habt ihr halt eben noch Echtzeitanforderungen an mich? Dann sagt halt eben der Chef, ja, warte mal hier, gleich gibt es halt eben ein paar Proben, dann wartet er da, rennt dann halt eben runter ins Zentrallabor, wo die dann sagen, jetzt brauchen wir aber halt eben länger und er dann halt eben freigegeben wird. Sein normaler Arbeitsalltag sieht dann halt eben so aus, dass er halt eben nach irgendeinem Plan halt eben praktisch durch die einzelnen Stationen scheduled und halt eben einzelne Aufgaben wahrnimmt. In diesem Fall halt eben, einfachsten Fall halt eben mit einem Round-Robin-Verfahren. Beim In-Kernel-Ansatz ist es ein bisschen anders. Hier gibt es halt eben im Prinzip die gleiche Anforderung. Die Chirurgie sagt halt eben, wir haben jetzt halt eben einen Patienten, der muss halt eben in den OP2. Also wetzt Joe los, schiebt den Patienten halt eben in den OP2. Dort ruft er wieder durch, stellt fest, ja, als hier die 10 Minuten, die ich halt eben im OP2 halt eben irgendwie warten muss, die kann ich auch sinnvoller machen. Ich habe nämlich noch was in der Inneren zu tun. Dann wetzt er halt eben in die Innere, eben in einem Nicht-Echtzeit-Task, macht dort irgendetwas, ruft wieder halt eben durch, stellt fest, die im OP sind immer noch nicht so weit, geht in die HNO macht dort irgendetwas, ruft wieder durch, stellt dann fest, ja, okay, jetzt sind sie im OP soweit, wetzt in den OP2, bringt halt eben die Probe in das Zentrallabor und fragt dann nach, ja, wer ist denn jetzt eigentlich als Nächster? Also in solche Schedule-Entscheidung halt eben, die man im Kernel halt eben sehr gut realisieren kann, ist Next Deadline First. Das heißt, ich definiere sämtliche Aufgaben halt eben mit einer Deadline und arbeite sie so ab, dass halt eben immer das abgearbeitet wird, wo halt eben die nächste Deadline halt eben anliegt. Nun, das Ganze war jetzt ohne Interrupts, aber in einem realen System hätte man natürlich gerne Interrupts. Also Interrupts sind an vielen Stellen halt doch halt eben eine sinnvolle Erfindung. Und nur dabei muss man halt eben Folgendes berücksichtigen. Also Interrupts machen halt eben an dieser Stelle halt eben auch Probleme. Probleme sind unter anderem Race Conditions. Das Laufzeitverhalten von meinem System wird natürlich halt eben hochgradig beeinflusst halt eben von Echtzeit-Interrupts. Das heißt, wenn ich halt eben Interrupts habe, die sehr, sehr häufig aufschlagen, die in Echtzeit abgearbeitet werden müssen und die dann halt eben noch viel Rechenleistung irgendwie oder mein Rechner stark beeinflussen, mein System stark beeinflussen, dann habe ich natürlich sehr, sehr wenig Chancen, halt eben mit meinem System auch noch etwas anderes zu tun als genau diese Echtzeitanforderung. Und ein weiteres Problem ist Priority Inversion. Priority Inversion ist, ich arbeite halt einen Interrupt ab, der weniger wichtig ist, es schlägt einen Interrupt halt eben auf, der halt eben für mein System wesentlich wichtiger ist, aber ich hänge halt eben in der Abarbeitung halt eben meines ersten Interrupts halt eben fest. Strategien, die es gibt, halt eben diese Probleme halt eben zu lösen, sind auf der einen Seite Semaphoren und Mutexe. Semaphoren sind, ja, im übertragenen sind Ampeln, dass ich halt eben bestimmte Code-Ausführungen halt eben dahingehend schützen kann, dass sie nur eine bestimmte Anzahl von Malen halt eben parallel abgearbeitet werden. Im einfachsten Fall halt eben genau einmal. Hier gibt es dann aber einen kleinen Unterschied halt eben zu Mutexen. Mutexe, weil Semaphoren können halt eben von unterschiedlichen Tasks geupt und gedownt werden. Nur derjenige, der sie das erste Mal halt eben praktisch geblockt hat, darf sie dann auch genau das letzte Mal freigeben. Beim Mutexen ist das so, dass im Gegensatz zum Linux-Kernel, in der Verwendung zum Linux-Kernel, im Linux-Kernel gibt es streng genommen im Moment noch keine Mutexe, sondern nur Semaphoren. Bei einem Mutex muss der Task, der den Mutex halt eben gelockt hat, ihn auch wieder anloggen. Das ist im Moment halt eben eine sehr, sehr große Baustelle im Linux-Kernel, weil es viele Treiber gerade gibt, die halt unterschiedliche Tasks anlegen, wo ein Task gelockt wird und halt dem, also ein Mutex von einem Task gelockt wird und ein anderer gibt ihn frei. Und das ist eigentlich im Sinne eines Mutex, also eigentlich eine nicht erlaubte Operation. Die zweite Sache, halt eben, um das Laufzeitverhalten von so einem System halt eben zu beschreiben und halt eben auch zu auditen, ist halt eben Instrumentierung. Instrumentierung heißt, ich setze halt eben im Kernel und halt eben auch in meinem User Space Programm, also in meiner Applikation, halt eben entsprechende Marken. Und diese sammle ich halt eben über einen Mechanismus in Echtzeit und werte sie nachher aus. Das heißt, ich kann dann sagen, wie lange und wann war halt eben eigentlich, hat eben die Ausführung halt eben eines bestimmten Teils oder die Ausführung eines Interrupts gedauert. Und das ist gerade halt eben, wenn man Echtzeitsysteme entwickelt, eine wahnsinnig wichtige Geschichte, dass ich halt eben feststellen kann, wer braucht für was wie lange. Und eben um Priority Inversion halt eben auch zu umgehen, kann ich halt im Preemption, oder brauche ich einen hochpräemptiven Kernel. Das heißt also, eigentlich streng genommen muss jeder Task immer unterbrochen werden können. Also ich muss eigentlich dafür sorgen, dass das natürlich nicht geht, sondern dass es halt eben immer Teile gibt, die halt eben nicht präemptiv sind, ist klar, halt eben, gerade bei Hardwarezugriffen, aber eigentlich muss ich diese Teile, die ich nicht unterbrechen kann, möglichst minimieren. Das heißt also, ich kann nicht einfach den Global Lock ziehen und sagen so, und jetzt mache ich halt eben alles alleine, sondern ich muss halt eben an der Stelle, halt eben an vielen Stellen halt eben unterbrechbar werden. Hier möchte ich einen zweiten Exkurs machen, und zwar einmal halt eben auf den berühmt-berüchtigten Interrupt-Controller des 68K eingehen, weil der halt eben, obwohl der Prozessor schon etwas älter ist und betagter, halt eben bestimmte Anforderungen sehr, sehr schön halt eben löst. Dieser Interrupt-Controller halt eben hat 7 Interrupt-Levels. Diese Interrupt-Levels, das heißt also, ein Interrupt, der halt ausgelöst wird, wird halt eben einem entsprechenden Level zugeordnet. Hierbei wird dann die Interrupt-Service-Routine, also wird gemerkt, von welchem Interrupt sie halt eben praktisch ausgelöst worden ist. Eine entsprechende Interrupt-Service-Routine, die halt eben abläuft, kann nur durch halt eben einen oder wird halt eben durch einen Interrupt mit einer höheren Priorität halt eben unterbrochen. Interrupts mit einer niedrigeren Priorität unterbrechen meine Interrupt-Service-Routine nicht. Also das heißt, ich habe hier praktisch schon halt eben den Hardware, halt eben eine Interrupt-Maskierung, sodass mein System halt eben niederpriore Interrupts dann halt eben, wenn ich halt eben in einer entsprechenden wichtigen Interrupt-Service-Routine bin, halt eben überhaupt gar nicht mitbekommt, sondern die werden dann halt eben nachgereicht, wenn die Interrupt-Service-Routine halt eben abgearbeitet ist. Und dieses Schema, also praktisch der Interrupt-Priorisierung, wie es da halt eben in Hardware gelöst wird, gibt es halt eben in vielen Echtzeitbetriebssystemen oder auch halt eben in Echtzeit Erweiterung für den Linux-Kernel wird genauso so etwas emuliert. Also das ist ein wichtiges Mittel. Kommen wir jetzt praktisch schon zu den Echtzeiterweiterungen unter Linux. Hier gibt es halt eben unterschiedliche Ansätze. Bei den Dual-Kerneln sind da halt eben als Beispiele zu nennen RT-Linux, die Erweiterung von TimeSys, Lynx OS von Cisco, RTI, halt eben dann halt eben auch mit Echtzeit im User Space, LXRT und ADEOS. Auf der anderen Seite In-Kernel-Ansätze sind Kurt Libertos, auf das ich nachher noch eingehe, und RTI Fusion, auf das ich auch noch eingehe. Ich möchte jetzt ein bisschen was erzählen, halt eben praktisch zu RTI allgemein. Halt eben, RTI ist halt eben in Mailand, halt eben an der Mailänder Technischen Universität, halt eben von Professor, in der Arbeitsgruppe von Professor Paolo Montegazza, halt eben entwickelt worden. Und es ist in ihren Ursprüngen eigentlich aus einer DOS-Echtzeiterweiterung entstanden, also in den rudimentären Anfängen. Und es handelt sich hierbei um einen klassischen Dual-Kernel. RTI ist in diesem Sinne, also wenn ich jetzt von RTI spreche, dann bevor mich jetzt jemand haut, dann meine ich halt eben damit nicht Fusion, weil bei Fusion gibt es nachher andere Konzepte. Wenn man im Normalfall sagt, RTI ist halt eben ein Dual-Kernel-Ansatz, gibt es normalerweise immer gleich den Aufschrei. Nein, das stimmt ja nicht mehr. Also RTI, von dem jetzt hier die Rede ist, ist also RTI in der alten Variante, also nicht in einem neuen Fusion-Code. Fangen wir unten an. Halt ich habe halt eben unten die Hardware und dazwischen als Layer halt eben praktisch AirTie. AirTie verwaltet, wie hier praktisch angedeutet, bei der ISR, verwaltet halt eben die Interrupts, die auftreten. AirTie hat hier an dieser Stelle, der Part, der dafür zuständig ist, ist AirTie-Hall, also praktisch der Hardware-Abstraktions-Layer. Und tritt halt eben dein Interrupt auf, kann AirTie nun entscheiden, ist das nun halt eben ein Echtzeitinterrupt oder ist es eben kein Echtzeitinterrupt? Bin ich gerade in einem Echtzeitkontext oder bin ich nicht in einem Echtzeitkontext? Und kann dann dementsprechend halt eben dein Linux, das oben drüber läuft, das im Prinzip dann sozusagen als eigener Task halt eben in dem AirTie läuft, halt eben entscheiden, ich wechsle halt eben ins Linux oder nicht. Die entsprechenden Echtzeitfähigkeiten werden halt eben in den Kernel-Modulen realisiert. Das heißt also, an der Stelle bin ich im klassischen Fall halt eben, habe ich keine Möglichkeit, Echtzeit im User-Space zu haben, sondern sämtliche Echtzeitanforderungen, die ich habe, muss ich halt eben praktisch in Treibermodule, halt eben in Kernel-Modulen realisieren. Das ist bei kleinen Aufgaben halt eben relativ einfach. Je komplexer das Ganze wird, desto schwieriger ist das. Ein weiterer Nachteil halt eben hierbei ist eben genau die Instrumentierung. Ich meine, wer sich mal das Linux Trace Toolkit angeguckt hat, der kann auch ein Lied davon singen. Also es ist alles nicht so ganz trivial, halt eben in einem Kernel halt eben wirklich Tracing zu machen und halt eben zu instrumentieren und zu gucken, wie lange bestimmte Ausarbeiten dauern, etc. Oben drüber habe ich dann ganz normal halt eben meinen User Space, halt eben im klassischen AirTie-Fall halt eben ohne Echtzeit. Kommen wir weiter, halt eben parallel oder etwas später halt eben angefangen dazu, ist ADEOS entwickelt worden, beziehungsweise da. Das ADEOS steht für Adaptive Domain Environment for Operating Systems. ADEOS an sich ist halt eben eine Umgebung, die halt eben versucht, einen generischen Hardware-Abstraktions-Layer praktisch für meine Hardware darzustellen. Das heißt, ich kann das, also ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel halt eben etwas, was halt eben bei VMware funktioniert. Ich habe zwei Betriebssysteme, die auf die gleiche Hardware zugreifen, also muss ich irgendwie zusehen, dass Ereignisse, die halt eben von meiner Hardware ausgelöst werden, halt eben auch an sämtliche Betriebssysteme, die oben drüber sind, halt eben auch im Prinzip weitergeleitet werden. Und die Hardware, also, denn man stelle sich vor, halt eben, es wird ein Interrupt ausgelöst, Betriebssystem 1 acknowledged den und Betriebssystem 2 kriegt den nicht mit. Und leider Gottes interessiert halt dem Betriebssystem 1, das acknowledged hat, halt diesen Interrupt überhaupt nicht, ich brauche ihn aber halt im Betriebssystem 2. Von daher muss ich halt eben, oder ist eine Möglichkeit halt eben, entsprechend Betriebssysteme halt eben mehrere Betriebssysteme gleichzeitig halt eben auf einer Hardware laufen zu lassen, dass ich sie halt eben praktisch in so in Operating System Domains zusammen kapsle und eben den Zugriff auf die Hardware durch einen Layer halt eben regle. Das ADEOS Interrupt Handling ist dann entsprechend, ein Hardware-Interrupt tritt auf, wird an Domain 1, dann an die nächste Domain und so weiter weitergereicht, bis sie dann halt eben nachher in der Idle-Domain halt eben dasteht und halt eben, ja, damit der Interrupt abgearbeitet ist. Kommen wir zu AirTie Fusion. AirTie Fusion ist halt eben aus der Problematik entstanden, dass ich halt eben Echtzeit halt eben auch im User Space haben will. Und das Problem ist, LXRT in der alten Version, es heißt in der neuen bei Fusion meines Wissens auch noch LXRT, ist halt wirklich ein Hack und das ist ein übler Hack. Weiterhin machen Dual-Kernel halt eben exponentiell Probleme, je komplexer man die Aufgaben macht. Und so ist immer die naheliegende Lösung, man versucht halt eben R-Teil halt eben auf eine In-Kernel-Lösung zu bringen. Und hier hat man halt eben zu dem Hilfsmittel gegriffen, dass man halt eben gesagt hat, wir portieren praktisch R-Teil auf ADEOS. Das heißt also, beide Parts laufen halt eben, der Echtzeit-Part und der halt eben der normale Linux-Part laufen halt eben jeweils in einer getrennten Domain. Und unten über den ADEOS-Layer kann ich halt eben über die Priorisierung, also mein Echtzeit-Task kriegt halt den Interrupt eher mit als halt eben mein Linux-Task, kann ich entsprechend darauf reagieren. Des Weiteren gab es halt eben mit dem Scheduler in R-Teil halt eben einige patentrechtliche Probleme. Da gibt es ein dusseliges Patent, sodass man halt eben gesagt hat, wir bauen einen neuen Scheduler und der muss halt eben, also das ist auch ein anderes Projekt, das halt eben integriert worden ist, Xenomai ist dann halt eben als Scheduler halt eben in R-Teil Fusion integriert worden. Kurz, ja? Ja, also User Space ist alles das, was nicht im Kernel ist. Also im Normalfall das, wo normale Applikationen laufen. Kommen wir halt eben zu dem, was halt eben im Moment halt eben aktuell ist. Ingo Molnar hat halt eben Retail-Patcher veröffentlicht. Und hier geht es halt eben, Ingo Molnar hat halt eben schon mitgearbeitet halt eben an den Preemption-Patchen. Hier geht es halt eben darum, dass diese Patcher halt eben echte Mutexe bringen. Und es gibt halt eben eine Interrupt-to-Thread-Conversion. Das heißt, ein Interrupt, der auftritt, wird halt eben einem Thread zugeordnet, den ich dann natürlich halt eben in Kernel halt eben mit einer entsprechenden Deadline entsprechend versehen kann. So, kommen wir jetzt noch ganz kurz halt eben zu Libertos, dem Projekt, an dem ich da halt eben auch mitarbeite. Libertos heißt Linux-Based Enhanced Real-Time Operating Systems. Es geht also um eine Erweiterung des Linux-Kernels um Echtzeit. Hierbei standen halt eben, gab es Designvorgaben. Und zwar einmal Quality of Service, Instrumentierbarkeit, Netzwerkunterstützung. Das Ganze kommt halt eben aus der Telekommunikationsecke, Modularität und Portierbarkeit. QoS heißt hier eben, as fast as specified rather than as fast as possible. Dann das ist halt eben praktisch so die Designidee, die halt eben in diesem Projekt auch steht. Von der Funktionalität. Libertos arbeitet mit einem Mikrosekunden-Timer. Jetzt werden R-Teil-Leute sagen, aber wir haben ja einen Nanosekunden-Timer. Das hat durchaus einen Grund. Libertos läuft halt eben hauptsächlich im Moment halt auf 32-Bit-Architekturen und teilweise auch auf schwachbrüstigen 32-Bit-Architekturen, also 50 MHz ARM, 75 MHz ARM. Und Nanosekunden-Timer haben die dumme Eigenschaft, dass man sie dann halt eben, damit man vernünftig mitarbeiten kann, halt eben den 64-Bit braucht. Mikrosekunden-Timer kann man halt eben auch noch vernünftig mit 32-Bit arbeiten. Das heißt also, in dem Fall, wo ich halt eben 64-Bit-Operationen mache und halt eben noch sowas wie Überläufe achten muss, habe ich halt eben einen erheblichen, in der Timer-Arithmetik halt eben einen erheblichen Overhead. Das heißt, Mir bringt es eigentlich relativ wenig, dass ich eine hohe Auflösung habe, sondern es schadet mir eigentlich nur halt eben auf solchen Plattformen, weil ich halt eben einen erheblichen Rechen-Overhead habe. Also anstelle von einer Operation dann halt eben drei und mehr. Die zweite Sache ist halt eben, Instrumentierung ist für Kernel und User Space halt eben auch ein wichtiger Part gewesen. Aus der Telekommunikationsecke kam halt eben der Ansatz, man möchte gerne modulare Echtzeitscheduler haben. Also man möchte gerne die Echtzeitscheduler halt eben austauschen können und unterschiedliche Strategien halt eben bei dem Echtzeit-Scheduling verfolgen können. Und was natürlich wichtig ist, ist Interrupt-Handling unter Scheduler-Kontrolle. Der Scheduler sieht, jetzt kriegen wir den hier nicht ganz drauf, so doch einigermaßen. Der Scheduler sieht dann halt eben so aus. Jedes Mal, wenn Scheduler aufgerufen wird, wird halt eben abgezweigt, halt eben praktisch den Real-Time-Scheduler. In diesem Scheduler kann ich halt eben unten modular halt eben unterschiedliche Scheduler einklinken, die dann halt eben entsprechende Decisions machen. Es geht dann weiter, es wird dann halt eben geguckt, ist das Ganze, muss ich halt eben Echtzeit machen oder nicht? Wenn ich Echtzeit machen muss, mache ich einfach einen Task-Switch, weil die entsprechende Struktur halt eben, die entsprechende Linux-Struktur ist halt eben Task-Struktur ist genau um diese Parameter erweitert worden, die ich halt eben für ein Echtzeit-Scheduling brauche. Habe ich keine Echtzeitanforderungen in dem Fall, rufe ich einfach ganz normal den Linux-Scheduler auf und es kommt dann danach zum Task-Switch oder nicht. Und dieser Einsprung ist relativ schmal. Also der muss halt eben, weil Schedulen tut man ja halt eben relativ häufig, also diesen Einsprung. Deswegen ist an der Stelle halt eben Wert darauf gelegt, dass das möglichst schlank ist. Hier möchte ich dann halt eben nochmal die Interrupt-Verarbeitung halt eben darstellen. Wenn ein Interrupt auftritt, dann gibt es halt eben eine etwas komplexere Abarbeitung. Da wird nämlich im Moment halt eben geguckt, ist der Interrupt, ist das ein Echtzeit-Interrupt? Also das heißt, ich kann einem Interrupt halt dem Echtzeit, Echtzeit zuordnen mit einer entsprechenden Priorisierung. Ist das nicht der Fall, dann wird geguckt, bin ich gerade in einem Echtzeit-Kontext? Ist das auch nicht der Fall, dann gucke ich halt eben, bin ich in einem CLI? Und wenn das auch nicht der Fall ist, dann kann ich einen Interrupt-Händler ausführen. Auf der anderen Seite, ist das ein Echtzeit-Interrupt? Dann gucke ich, ist dieser Echtzeit-Interrupt halt eben, bin ich momentan in der Verarbeitung genau eines solchen Interrupts? Wenn das nicht der Fall ist, dann rufe ich den Scheduler auf und frage, kann ich überhaupt im Moment schedulen und kann ich eine, also habe ich die Schedule Decision Function. Wenn die sagt, ist alles in Ordnung, kann ich den Interrupt-Händler aufrufen. In allen anderen Fällen gibt es eine Notification und im Prinzip wird dann halt eben dieser Interrupt gequeued. Das heißt, ich muss ihn dann halt eben später abarbeiten. Ja, damit wäre ich dann halt eben eigentlich auch durch und wenn dann noch Fragen da sind, bin ich da gerne noch bereit, die zu beantworten.
Frage noch. Hallo. Warum ist es wichtig, um einen echten Mutex zu haben? Ein echter Mutex ist mehr, how you say it, eingeschränkt sozusagen.
Ja, echte Mutexe sind, das sind ja im Prinzip dann halt eben an der Stelle halt eben Programmierhilfen. Das heißt also, letztendlich versuche ich ja halt eben den Programmablauf oder mein Echtzeitsystem halt eben entsprechend unter Kontrolle zu bekommen. Und wenn ich halt eben einzig und alleinige Abarbeitung halt eben von Code teilen möchte, dann möchte ich das halt eben auch sicherstellen. Und dann darf mir halt eben jemand anderes halt eben an der Stelle halt eben auch nicht in die, ja, darf das nicht beeinflussen. Also das heißt, diese echten Mutexe sind halt eben letztendlich halt eben dafür da, dass ich ein System halt eben auch besser auditen kann. Dass ich halt eben an der Stelle halt eben, an vielen Stellen möchte ich ja genauso eine Reduktion und Restriktion.
So a real mutex is not interruptible by another process, or
a user space. Ja, mutex heißt mutex ist schon interruptible. Das ist ja nicht da. Nur das sagt ja halt eben genau dieser Task muss dann genau da an dieser Stelle wieder weiterlaufen.
Okay. Ich kann noch mal wiederholen. Was ist geplant, um das Memory-Management auch echtzeitfähig zu machen? Also das Problem ist ja,
Was ich jetzt so gesehen habe, dass wie hält man Echtzeit-Task und Nicht-Echtzeit-Task auseinander? Das heißt, wenn ich als Nicht-Echtzeit-Task irgendwie sage, okay, gib mir jetzt mal 1 GB Speicher, was machen denn die Echtzeit-Tasks, wenn jetzt zum Beispiel...
Also Echtzeit-Tasks sind natürlich halt eben nicht swappbar. Also das heißt, ein Echtzeit-Task ist immer im Speicher. Der wird halt eben auch entsprechend halt eben vom Speicherlocking so angelegt.
Ja.
Das heißt, also in dem Moment, wo ich halt eben in meinem Echtzeit-Task so viel Speicher alloziere, wie ich nicht habe, kommt der halt eben mit einem entsprechenden, dann kommt mein Malloc mit einem entsprechenden Null zurück. Und dann habe ich halt eben die Möglichkeit, das genau an dieser Stelle halt eben abzufangen und dann halt eben auch sauber zu programmieren und zu sagen, ja, so viel Speicher habe ich im Moment nicht.
Ich meinte eher den Fall, also wenn jetzt die Nicht-Echtzeit-Tasks sich darum streiten, einen Speicher zu haben, dann habe ich immer das Problem im monolithischen Kern, dass dann sozusagen der Memory-Manager einspringen muss, um die Memory zu managen. Und an welcher Stelle entscheidet dann der Chatteller, dass dann keine Zeit ist, das zu behandeln, oder wie?
Ja, von der Problematik, ich meine, ob mein User-Space-Task, da habe ich ja die Entscheidung schon getroffen, also sobald mein User-Space-Task ja dran ist, dann hat er ja halt eben die Ressourcen. Und
also habe ich vielleicht falsch verstanden, gibt es auch Nicht-Echtzeit-Task oder gibt es nur Echtzeit-Task?
Es gibt auch Nicht-Echtzeit-Task.
Okay, also ich handle zum Beispiel einen Nicht-Echtzeit-Task und der möchte jetzt einfach Speicher haben und der ist nicht mehr da. Der muss also entzogen werden von anderen Nicht-Echtzeit-Tasks.
Der muss dann erzwungen werden von anderen Nicht-Echtzeit-Tasks oder kommt halt eben mit Null zurück in dem Fall, dass du sagtest, kein Speicher mehr da.
Und wo kann abgefangen werden, an welcher Stelle, dass ich trotzdem unterbrochen werden kann, wieder von Echtzeit-Tasks, während ich das behandle?
Ist doch an der Stelle, glaube ich, nicht das Problem. Also ich sehe das Problem nicht.
Die Ansätze, die bei uns an der Uni halt verfolgt werden, ist halt, dass man ganz strikt trennen muss zwischen Speicher vom Echtzeit-Task und Nicht-Echtzeit-Task. Dass ich halt immer Speicher haben muss für Echtzeit-Tasks. Es kann ja zum Beispiel auch der Fall sein, dass die User Space Nicht-Echtzeit-Tasks den Speicher nehmen. Jetzt brauche ich aber einen Echtzeit-Task-Speicher.
Also bei uns ist das so realisiert. Ein Echtzeit-Task, also Speicherallozierung, ist immer nicht Echtzeit. Das heißt, so ein Echtzeit-Task, der Speicher braucht, muss den vorher in Nicht-Echtzeit allozieren, muss ihn halten, wechselt dann halt eben und sagt halt eben, ich werde Echtzeit-Task. Und hat dann diesen Speicher. Der wird dann halt eben auch entsprechend halt eben nicht ausgeswappt.
Das heißt also, vor der Laufzeit muss beim Echtzeit-Task klar sein, wie viel Speicher
er braucht. Ja, er hat. Oder aber er muss halt eben mit einem Nicht-Echtzeit-Task halt eben dafür zusehen, dass er halt eben für die entsprechende Stelle, wenn er es braucht, halt eben.
Ja, aber zusehen ist so eine Sache bei harter Echtzeit.
Ja, das ist schon richtig. Aber normalerweise... die Anforderung, die wir normalerweise da
an Okay, also die Anforderung haben, ist keine harte Echtzeit.
Doch, die Anforderung ist schon eine harte Echtzeit, aber eben nicht Speicher allozieren unter harter Echtzeit, weil ich im Normalfall halt eben relativ
gut überschaubare... Ja, aber wenn man sagt, man hat einen Normalfall und man hat einen harten Fall, dann hat es man halt nicht mehr hart. Also wenn man jetzt sagt...
Also ich sage einfach mal so, sämtliche Tasks, die bei uns Echtzeit fähig sind, also gerade in Steuerung. Da kann ich vorher sagen, wie viel Speicher ich brauche. Und genau an der Stelle alloziere ich den dann halt. Eben, wenn ich halt eben irgendwo in meinem Echtzeit-Task-Alloc aufrufe, bin ich an der Stelle nicht mehr echtzeitfähig. Ist auch kein Problem.
Okay, wenn die Definition so ist, alles klar.
Ich wollte noch mal fragen, dieser Realtime-Scheduler kann ja über verschiedene Scheduler-Algorithmen, die dann modulmäßig drangehängt sind, bedient werden.
Ja.
Ist es jetzt möglich, also wie ist das? Gibt es nur einen Scheduler oder ein Scheduler-Modul, was da unten zu einem Zeitpunkt dranhängt oder können verschiedene Prozesse durch verschiedene bedient werden?
Also es gibt die Möglichkeit des Cube-Schedulings, das heißt, ich fasse einzelne Tasks halt eben zu Gruppen zusammen, wo dann halt eben jede einzelne Gruppe halt eben mit unterschiedlichen Schedule-Modulen halt eben bearbeitet wird. Das heißt, also ich kann halt eben meine Tasks entsprechend gruppieren und kann halt eben auch halt eben das Scheduling der einzelnen Gruppen untereinander halt eben über den Scheduler auswählen.
Ist das begrenzt, wie viele Scheduler ich nehme an dem Realtime-Scheduler?
ich denke mir mal über das System. Also das Ganze ist halt eben über entsprechende Einsprungtabellen realisiert. Das heißt, die kann ich dann halt eben auch erweitern.
Gibt es neben den Vorteilen gegenüber dem Dual-Kernel auch Nachteile?
Dual-Kernel-Module, wenn ich halt eben wirklich einen kleinen Echtzeit-Task habe, der halt eben wenig Zeit braucht, der schnell halt eben abgehandelt ist, aber den ich wirklich sehr, sehr häufig aufrufen muss, mich natürlich mit dem Kernel-Modul halt eben sehr, sehr gut bedient. Dann ist das auch sehr, sehr einfach. Und dann hat halt eben so ein Dual-Kernel halt eben auch seine Vorteile. Wenn ich allerdings halt eben zusehen will, dass ich halt eben den User Space dabei habe oder halt eben komplexe Zusammenhänge, Signalisierungen habe, dann habe ich halt eben mit einem Dual-Kernel halt eben einen Nachteil. So, ich werde hier gerade abgewürgt. Ich möchte mich bedanken für den